Über die zunehmend beängstigende wirtschaftliche Lage, die Sicherheit der Renten und einen möglichen Schuldencrash sprechen wir heute mit Dr. Eike Hamer von Valtier. Er ist unter anderem Vorstand des Mittelstandsinstituts Niedersachsen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Hamer.
Hallo.
Hallo. Die außenpolitischen Spannungen haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Besteht die Gefahr, dass Europas wirtschaftlich angeschlagene Regierungen außenpolitische Konflikte auch nutzen, um von inneren Problemen abzulenken?
Nun, zum einen unterstellt das natürlich, dass die europäischen Regierungen agierend sind. Soweit würde ich fast nicht gehen. Aber es ist natürlich eine sehr günstige Situation und don't miss a chance, wie Churchill mal sinngemäß gesagt haben soll. Man wird natürlich diese Krise jetzt nutzen wollen, um über Kriegsrecht die Demokratie auszuhebeln. Zum Beispiel ist das innerhalb der europäischen Konstellation wünschenswert, zumindest was das Politbüro in Brüssel angeht, weil man die Einstimmigkeit abschärfen möchte. Da gab es schon etliche Vorstöße von einzelnen Regierungschefs, unter anderem auch Herr Merz natürlich. Und man möchte eigentlich durchregieren können. Man möchte auch eigene Schulden machen. Man möchte auch eigene Steuern erheben als logische Folgerung von eigenen Schulden. Und das Ganze, dafür braucht man einen Grund, weil Misswirtschaft und Vetternwirtschaft, Korruption und so etwas kann man ja nicht als Grund vorgeben. Also ist natürlich ein externer Grund, und da ist ein Krieg immer das Allerbeste, sehr, sehr wünschenswert. Insofern könnte man meinen, dass das hier gewünscht wird. Außerdem sind wohl die Verbindungen, die persönlichen Verbindungen von vielen Funktionären in Europa zu diesen kriegsinteressierten Netzwerken so groß, dass möglicherweise auch der ein oder andere diese Interessen über die Interessen der europäischen Bürger stellen wird. Aber sicherlich ist es so, dass wir vor extremen Herausforderungen stehen und sie binnenpolitisch nicht weiter wissen, weil die herkömmlichen Agenden von Neubesiedlung des europäischen Kontinents, von Great Reset-Programm, also die herkömmliche Wirtschaft, den industrielle Basis der Europas einzureißen, zu zerstören und irgendetwas Neues aufzutun, was weiß man noch gar nicht, hat man auch nicht drüber philosophiert oder noch nichts den Leuten gesagt. Aber das sind natürlich Agenten, die nicht weitergehen, wo man in der Sackgasse ist, und da würde schon eine Krise natürlich jetzt sehr gelegen kommen, ja. Außerdem muss man festhalten, dass die meisten der Regierenden zurzeit bei ihrer Bevölkerung wahnsinnig verhasst sind. Und das gilt für das Politbüro in Brüssel natürlich umso mehr. Das heißt, wenn wir mal Herrn Merz oder die Regierung in Frankreich ankommen, dann kann ich mir vorstellen, dass die nicht einmal mehr auf 10% Zustimmung kommen, weil die Hälfte der Bevölkerung wählt gar nicht, also diese Leute nicht. Und von der Hälfte haben sie vielleicht 20, maximal 25% Zustimmungsrate. Das heißt, wir haben hier also geringfügig über 10% Zustimmungsrate für diese Leute. Das ist so gut wie gar nichts. Das heißt, die große, überwältigende Mehrheit, die geht mittlerweile in Opposition. Manche gehen sogar auf die Straße, weil zum Beispiel der Job wegfällt, weil eben die Bedingungen so schlecht geworden sind. Und da ist natürlich eine Krise, wo man dann über Kriegsrecht die demokratischen Prozesse aushebeln kann oder glaubt, das zumindest zu können, ist dann natürlich sehr gelegen, ja.
Gewinneinbruch bei Porsche, Stellenabbau bei Wacker Chemie und Bosch, um Beispiele für solche Probleme zu nennen. Die schlechten Wirtschaftsnachrichten reißen einfach nicht ab. Inzwischen sprechen selbst das IFO-Institut und auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer von einem Niedergang und einer nie dagewesenen Lage. Wie geht es mit Deutschland weiter?
Nun, das ist natürlich sehr beängstigend, weil gerade auch die Namen, die gerade genannt worden sind, wie Porsche, wie Wacker Chemie, eigentlich unverrückbare Fels in der Brandung gewesen sein sollen, die fast Monopolpreise in der Welt haben. Bei Chemie beispielsweise, sie arbeiten mit etwa 2-3% Lohnkosten am Stück. Das heißt, da spielen die höchsten Lohnkosten, die wir in Deutschland pro Stunde haben für einen Arbeitnehmer, die fallen dort nicht so ganz wahnsinnig ins Gewicht. Insofern glaubte man immer, dass die Chemieindustrie diese Nachteile, Standortnachteile in Deutschland noch einigermaßen ausgleichen können. Genauso bei Porsche. Es ist ein Luxusfahrzeughersteller, das heißt ein Fahrzeughersteller, dessen Preis nicht unbedingt im harten Wettbewerb mit anderen steht, sondern eher ein Luxusprodukt ist, dass selbst diese Unternehmen jetzt zusammenbrechen vor den als Sabotage wahrgenommenen politischen Einstellungen, die die Regierung in Berlin, aber auch in Brüssel unternommen haben, das ist natürlich ein Warnzeichen schlechthin. Es ist tatsächlich so, dass wir kein Modell haben. Wenn man also das herkömmliche Modell des industriellen Standorts in Europa einreißt, dann muss man eigentlich etwas Neues mit anbieten, was dieses dann ersetzen soll. Das gibt es aber nichts. Der Dienstleistungssektor und erst recht auch der künstliche Intelligenzsektor oder so etwas, der stützt sich auf einer industriellen Basis. Wenn die industrielle Basis aber zerstört wird, dann ist auch alle Folgeindustrien darauf eigentlich nutzlos oder nur bedingt nutzbar. Und insofern ist das eigentlich keine Alternative. Zweitens, wenn man davon ausgeht, dass die künstliche Intelligenz oder die Daten oder die IT-Technologie die Zukunft sein sollen oder Robotik oder so etwas, was da immer mal irgendwo in den Agenten herumgeistert, dann ist das eigentlich ein Umsatz von 1:1 Energie in irgendeine Leistung. Wenn wir aber die höchsten Energiekosten der Welt haben, ist es völlig klar, dass das hier keiner machen wird, sondern das wird man, wenn überall woanders machen, aber nicht in Deutschland. Der zweite Punkt ist, genau diese Technologien oder diese Industrien sind extrem mobil. Das heißt, sie sind kaum an einen Standort gebunden. Und insofern, das dann darauf sich zu stützen als ein Höchstabgabenland oder das Höchstabgabenland der Erde, das Land der Erde, wie in Deutschland jetzt, das mehr ausgeplündert wird als irgendein anderes Land der Erde oder deren Bürger stärker ausgeplündert werden als irgendwo anders auf der, das ist geradezu idiotisch, das anzunehmen. Aber das zeigt eigentlich die ganze Situation in Deutschland, dass also die Ministerien weitgehend sachkenntnisbefreit worden sind, weil man eben Sachkenntnis durch Parteibuch ersetzt hat bei den Einstellungsvoraussetzungen und dass man diese Parteisoldaten dann in einem atemberaubenden Tempo hochgelobt hat. Das heißt, es sitzen heute offensichtlich sachkenntnisbefreite Leute an wichtigen Positionen, deren Aufgabe sie schlicht und einfach nicht erfüllen können. Und wenn dann auch noch Minister dazukommen, wie jetzt beispielsweise unser antifaschistischer Sympathisant und ehemals Kämpfer gegen alles, was bürgerlich und was irgendwie in Ordnung ist, nach unseren Vorstellungen in Ordnung ist, wenn so jemand dann Finanzminister wird, der sagt, man braucht nicht rechnen können, um seine Politik oder seine politischen Agenden umzusetzen, dann ist das eigentlich bezeichnend. Dann zeigt das hier, dass Sachkenntnis in der Verwaltungsebene mit Sachunkenntnis in der politischen Führung zusammenkommt, mit ideologischer Verbrämtheit. Und das ist eigentlich ein Cocktail, der keine guten Aussichten verspricht.
Deutschlands Schulden steigen jedenfalls dramatisch. Gleichzeitig hält die Regierung aber an hohen Ausgaben für Migration, Aufrüstung und auch Ukraine-Hilfen fest. Und sie diskutiert sogar über neue Steuern und Abgaben. Wie ist dieser Kurs wirtschaftlich zu erklären?
Nun, er ist nicht wirtschaftlich zu erklären. Er lässt sich meines Erachtens eher dadurch erklären, dass hier persönliche Verbindungen von Regierenden oder von Entscheidungsträgern sind, die mit deutschen oder europäischen Interessen wenig zu tun haben, sondern hier scheinen Partikularinteressen zu sein. Ich kann mir da zum Beispiel vorstellen, dass diejenigen, die für etwa für nicht mal 10% des Nennwertes die ukrainischen Schulden aufgekauft haben, dass diejenigen natürlich ein Interesse daran haben, das Geschäft ihres Lebens zu machen, indem diese Schulden von Europa übernommen werden. Und das ist genau dieser Kurs, der jetzt von diesen Politikern gefahren wird. Wir bezahlen Steuermilliarden, zum Teil schuldenfinanziert, also die erst in Zukunft durch Steuern oder andere Abgaben reingeholt werden müssen. Bezahlen wir für eine Ukraine, die damit einen Schuldendienst bedient, wo diejenigen, die die Schulden damals zum Nulltarif aufgekauft haben, jetzt schon mehr Zinsen bekommen haben, als sie je überhaupt für diese Schulden bezahlt haben. Also insofern ist das tatsächlich für einige internationale Spekulanten das größte Geschäft ihres Lebens und diese Politiker scheinen ihnen dabei tatkräftig zu helfen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man sich in Davos gemeinsam trifft und hier oder da über das eine oder andere sprechen kann, oder ob das auch mit irgendwelchen Geldkoffern zu tun hat, die man dann im Umkreis von Frau von der Leyen in Brüssel findet. Soweit möchte ich gar nicht gehen, aber ausschließen möchte ich so etwas auch nicht, denn hier lässt sich das mit wirtschaftlichen Dingen definitiv nicht erklären. Erst recht nicht mit Dingen, die uns für irgendwas positiv sind. Man hat den Bürgern in Europa ja bis heute noch nicht erklären können, welches Interesse wir überhaupt ökonomisch darin haben, die Ukraine da aufzunehmen, diese hunderte Milliarden zu bezahlen, um die Ukraine aufzunehmen. Niemand, sie weigern sich hartnäckig, uns irgendwie zu erklären, welches Interesse, welchen Vorteil wir davon haben sollen. Es wird immer behauptet, irgendwas mit Demokratie und gleichzeitig schafft man die Demokratie immer weiter scheibchenweise durch ein europäisches Konstrukt ab. Das kann also die Demokratie kann es nicht sein. Und Demokratiedefizite gibt es in anderen Teilen der Länder, der Erde mindestens genauso viel. Das kann es also nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass wir eine gelangweilte Armee haben, die besonders schlagkräftig ist, sondern im Gegenteil, wir haben diese Armee erst recht gar nicht. Und es kann eigentlich auch nicht sein, dass wir zu viel Geld haben und irgendwie gucken müssen, wie wir dieses Geld loswerden müssen. Das kann es auch nicht sein. Das sieht jeder Rentner, das sieht jeder, der jetzt von sehr viel schmaler gewordenen Budgets im Monat eben leben muss. Also insofern ist es das nicht. Die Politiker sollten das einmal erklären, aber ökonomisch ist es nicht erklärbar.
Sie haben jetzt die Rentner angesprochen. Dazu gleich die nächste Frage. Nicht nur in Deutschland geraten jetzt Renten- und Pflegekassen zunehmend unter Druck. Wie sicher sind die Renten noch und ahnen die Bürger überhaupt, welche Belastungen hier auf sie zukommen könnten?
Nun, die Renten sind an sich schon so, dass sie immer bezahlt werden. Die Frage ist, was diese Rente, die man dann überwiesen bekommt, noch an Kaufkraft darstellt. Es ist jetzt schon so, dass man als Gast nach Deutschland kommt und dann ein besseres Leben führen kann als Rentner, der hier 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang dieses Land mit aufgebaut hat, permanent einbezahlt hat und hart verdientes Geld sich am Monat absparen musste, um eben in diese Zwangsrentenkasse einzubezahlen. Diese Leute bekommen heute Renten, die sind so gering, dass man auf Zusatzvermögen eben zurückgreifen muss, um ein ähnliches Leben oder einen ähnlichen Lebensstandard halten zu können, wie man ihn zu den Arbeitszeiten, wo man ja schon zusammengespart hatte, leisten konnte. Das ist bei vielen aber gar nicht mehr möglich. Nein, das Asoziale bei dieser Regierung ist, dass sie Fremde und Leute, die nicht diese soziale Ausgleichssystem mitgefüttert haben, besser bedient als diejenigen, die das gefüttert haben. Und was kommen noch für Belastungen auf die Rentner zu? Nun, man wird vielleicht die Renten nominell nicht kürzen, aber die Inflation wird die Kaufkraft dieser Renten weitgehend auffressen. Das heißt, man wird die Politik wird in Zukunft hingehen und versuchen, durch nominelle Rentenerhöhungen die Rentner einzukaufen, die dann aber im Nachhinein erst feststellen, dass sie gar nichts gewonnen haben, sondern dass sie nicht einmal den Inflations-, also den Preissteigerungsbereich entlohnt bekommen haben. Wir sehen das zum Beispiel heute schon an den völlig absurd in die Höhe steigenden Aktienkursen an den Aktienmärkten, die, wie einige Insider vermuten, eben auch durch staatliche Interventionen, durch bestimmte politische Weichenstellungen genau dahin frisiert worden sind. Das heißt, hier sind Markteingriffe, die hier stattfinden, auf Steuerzahlerkosten letztlich. Und dieses führt zu einer brutalen Inflation, denn hier werden einige Leute so stinkreich gemacht auf unsere Kosten, dass sie eben die Häuserpreise, die Sachwertpreise, die Preise für alles Mögliche, was wir eben auch benötigen, so in die Höhe treiben, dass wir es uns immer weniger leisten können. Und das wird eigentlich eher das Problem der Rentner sein, dass diese Umverteilungsmaschinerie fortbesteht und dass sie die Verlierer bei dieser Umverteilungsmaschinerie sind, genauso wie die fleißigen Arbeitnehmer, denen immer ein immer größerer Anteil ihres Erfolges abgenommen wird.
Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, aber auch die EU kämpft mit schwachem Wachstum und auch hoher Verschuldung, hält aber an ihrer bisherigen Politik etwa bei Migration und Russland-Sanktionen fest. Gleichzeitig wird über den digitalen Euro sowie über neue Formen der Besteuerung, etwa von Vermögen, Gold oder Kryptowährungen diskutiert. Wohin entwickelt sich die Europäische Union aus Ihrer Sicht?
Und die Europäische Union entwickelt sich immer mehr zu einem antibürgerlichen, antidemokratischen und totalitären Konstrukt. Man will offensichtlich keine Kontrolle echt oder echte Kontrolle haben. Das haben wir bei dem Europäischen Gerichtshof gesehen, der der Korruption, selbst bei nachgewiesener Korruption um Frau von der Leyen herum, nicht tätig geworden ist. Die sind alle noch im Amt, sie kriegen alle noch Gehälter, Nettogehälter im Monat, von der Normale auf der Straße nur träumt. Da kursieren Gerüchte von 30.000 Euro aufwärts Nettogehälter für eigentlich eine Politik, die gegen die Interessen der Bürger läuft. Es hat mit Demokratie eigentlich kaum noch was zu tun. Zweitens, man sieht eben, dass nicht nur in Österreich oder in Slowenien, sondern vor allen Dingen auch in Rumänien und möglicherweise sogar in Ungarn die EU Steuergelder einsetzt, um Wahlen nicht nur zu beeinflussen, sondern in Wahlen einzugreifen, und zwar totalitär einzugreifen. Wenn der Kandidat nicht passt, wird er eben abgesetzt, wird die Wahl annulliert, wird ein neuer Kandidat wählen gelassen, bis dieser Kandidat ihn passt. Das hat mit Demokratie, nach meinem Verständnis zumindest, nichts mehr zu tun. Das ist aber der ganze Geist, der in Europa herrscht. Das Ganze setzte sich fort in der ganzen Pandemiepolitik, wo man sich anmaßte, einfach über die Köpfe der Leute hinweg zu entscheiden, einfach Verordnungen zu machen, die auch die Grundrechte weitgehend eliminierten. Und das ist eigentlich etwas Unfreiheitliches. Wir wissen aber, dass wir in Europa nur von der Freiheit gelernt haben. Unser Wohlstand basiert auf der individuellen Freiheit unserer Menschen. Wir sind eben das Gegenbeispiel zu einem China, einem kollektivistischen China oder einem kollektivistischen Vietnam, sondern wir basieren, oder unser Wohlstand, unser Reichtum, unser Erfolg basiert darauf, dass wir den Unternehmertypen individuell Freiheit lassen, auch ökonomische Freiheit belassen und sie in den Wettbewerb miteinander drängen und diesen Wettbewerb möglichst fair gestalten. Das war eigentlich immer unser Erfolgsrezept. Davon rückt man vollständig ab. Die EU ist ein zentralistisches Gebilde, ein eher kollektivistisches Gebilde, wo eine kleine Minderheit die große Mehrheit vor sich hertreibt und auch Politik gegen die Interessen macht, wie zum Beispiel Migration und so weiter. Wir können aber feststellen, dass hier gerade im Hinblick auf die Migration etwas Folgendes stattfindet. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht, sei einmal dahingestellt. Aber dass die Neuankommen mit Sozialleistungen so üppig bedient werden oder so stark damit bestochen werden und zukünftig auch mit Vermögensumverteilungen so massiv bestochen werden, und gleichzeitig die schon hier stehende Bevölkerung durch Steuern und Zwangsabgaben so brutal ausgeplündert wird und dann durch Vermögensabgaben und Substanzsteuern noch so weiter das Vermögen geklaut bekommt, dass hier nicht nur ein gesellschaftlicher, sondern auch ein finanzieller und vermögensmäßiger Bevölkerungsaustausch stattfindet. Und das wäre tatsächlich eine dramatische Folge, die zwar im Compact for Migration so verabredet worden ist, aber von denen sich die starken Mächte der Welt wie USA, China und Russland längst distanziert haben, und zwar so distanziert haben, dass sie das bei sich zumindest als Hochverrat betrachten, diesen Kurs zu fahren und da überhaupt nichts mit zu tun haben wollen. In Europa sieht man das möglicherweise etwas anders.
Kommen wir auch kurz zum Irankrieg. Der Konflikt mit dem Iran scheint sich vorerst beruhigt zu haben. Ist die Gefahr damit gebannt oder besteht weiterhin das Risiko einer größeren Eskalation?
Nun, in dem Iran-Konflikt ist überhaupt nichts gebannt. Das Einzige, was man vermutet, ist, dass eine sehr, sagen wir mal, disziplinierte Presse oder Weltpresse dieses Thema so klein geredet hat in den letzten Wochen, dass für den normalen Zuhörer, der nur diese disziplinierte, sagen wir mal, Allgemeinpresse oder Mainstream-Presse hört, er glaubt, das sei alles erledigt, da sei also kaum noch was. Dann kommen die marktmanipulierenden Aussagen von dem US-Präsident immer hinzu, der also schon 25 Mal gefühlt irgendwelche Deals im Kommen sah oder kurz davor sah oder was auch immer, also die Märkte damit möglicherweise frisiert hat. Aber passiert ist da gar nichts. Im Gegenteil, in dem Iran haben die USA ihr Armageddon gefunden. Wenn sie den Iran jetzt nicht in die Schranken weisen können, dann endet das Imperium Americanum, weil dann auch alle anderen Staaten wissen, Der Mafiaschläger hat keine Kraft mehr. Er ist gealtert. Er kriegt einen Herzinfarkt, wenn er sich wirklich anstrengen muss. Und wenn die USA es also nicht mal mehr schaffen, eine starke, aber eine Mittelmacht auf diesem Globus zu unterwerfen, dann werden sie es mit den starken Mächten auf dieser Erde erst recht nicht mehr schaffen. Und damit bricht alles zusammen. Die USA werden sich, wenn sie jetzt den Iran unterwerfen können, dann werden sie sich aus der Golfregion zurückziehen müssen. Damit bricht das gesamte Petrodollarsystem zusammen. Sie werden sich auch aus den anderen Regionen, den BRICS-Staatenregionen, zurückziehen müssen. Und sie werden zu einer Regionalmacht, einer zwar starken, einer dominanten, aber Regionalmacht zurückgestuft werden. Ich weiß nicht, ob die USA sich das leisten wollen und können. Auf jeden Fall ist im Iran alles andere als erklärt. Die Straße von Hormus nach wie vor geschlossen. Die Schäden, die an der Ölinfrastruktur angerichtet sind, sind jetzt schon so schlimm, dass wir also mindestens ein Jahr brauchen, um wieder halbwegs Zulauf an Öl zu bekommen. Denn diese Raffinerien und was auch immer dort zerstört worden ist, das repariert man nicht mal an einem langen Wochenende, sondern da braucht man mindestens 3 bis 6 Monate, um überhaupt die Schäden aufzunehmen. Und wenn die Schäden aufgenommen wird, dann braucht man mindestens 3 bis 6 Monate, um das wieder zu reparieren. Denn alle Teile, die da verbaut sind, liegen nicht irgendwo im Regal rum, sondern müssen eben extra dafür angefertigt werden. Und die Experten, die das überhaupt können, die überhaupt diese Aufnahme machen können, die überhaupt diese Ingenieure, die das überhaupt können, die kommen auch überhaupt erst, wenn die Situation sich dort befriedet hat. Das heißt, wenn den Experten kein Risiko mehr für Leib und Leben ist. Warum soll denn ein Schlumberger oder und wer auch immer diese Dinge macht, oder warum sollten die denn ihre wertvollsten Leute dahin schicken in ein Kriegsgebiet? Das macht überhaupt gar keinen Sinn für die, weil sie den Auftrag ja sowieso kriegen. Es kann gar kein anderer. Also insofern bleibt das Öl noch lange zurück. Wir laufen in eine dramatische Situation hinein und damit ist und zwar Ölversorgungssituation hinein. Die Lager, die leeren sich. Man hat die strategische Reserve bereits angestochen und zwar so brutal angestochen, dass wir also für wirkliche Krisenzeiten gar nicht mehr gerüstet sind. Sollte also auch Russland jetzt auf die Idee kommen und am Weltmarkt Kapazitäten eingrenzen, dann bricht die Wirtschaft Europas mindestens, aber auch die Wirtschaft der USA völlig zusammen. Denn die USA sind nicht etwa ein Nettoölexporteur, wie Herr Trump das immer der Welt glauben machen möchte, sondern sie importieren Nettoöl. Nur in Kombination mit dem Gas, was sie ebenfalls exportieren, sind sie ein Energieexporteur, aber kein Ölexporteur. Öl benötigen sie auch aus dem Weltmarkt. Und in Venezuela kommt es nicht in Schwung. Also im Iran ist nichts geklärt, gar nichts geklärt. Im Gegenteil, der Iran ist heute stärker, als er je gewesen ist. Er hat die Straße von Hormus mehr im Griff als je. Und es sieht danach aus, dass die USA zur Kapitulation und zur Niederlage gezwungen werden oder diese eingestehen müssen, wenn sie jetzt nicht einen großen Schlag noch irgendwie schaffen, und müssen dann zusehen, wie die Straße von Hormus vom Oman und Iran mit Maut belegt wird und damit keine israelischen oder amerikanischen Schiffe mehr diese Straße passieren dürfen. Das wäre der Super-GAU für die einzige Weltmacht.
BlackRock-Chef Larry Fink hat kürzlich den Begriff Tokenisierung als Finanzmodell der Zukunft hervorgehoben. Was genau versteht man darunter und welche Folgen könnte diese Entwicklung für Bürger und Anleger haben?
Nun auch auf das Risiko hin, hier Ungenauigkeiten zuzulassen, um das verständlich zu machen, heißt im Grunde eine Tokenisierung, dass man sämtliche Sachwerte, Grundstücke, selbst Nutzungsrechte, selbst die Luft oder was auch immer man da als Nutzungsrecht irgendwie oder Wasserrechte man machen kann, dass man sie bewertet und handelbar macht auf irgendwelchen Börsen. Der Hintergrund dessen ist, dass für die US-Finanzindustrie die aus dem nichts kreierten Dollars keine Deckung mehr haben. Und man versucht krampfhaft ein sogenanntes Kollateral, also eine Deckung für diese Darlehen oder ein Gegenstück für diese aus dem nichts kreierten Schulden irgendwie herzuzaubern. Und da glaubt man, dass man, wenn man die verschiedensten Dinge auf der Erde, wie Grundstücke, wie Häuser, wie Nutzungsrechte, wie Wasserrechte, wie was auch immer, sozusagen tokenisiert, also handelbar macht, in kleinen Stücken handelbar macht, dass man hier die US-Schulden in irgendeiner Form wieder untermauern kann. Das ist natürlich Unsinn. Das Zweite ist, es kann durchaus sein, dass man hier eine Vermögensabschöpfung haben möchte und damit muss man natürlich erstmal die Sachwerte dieser Welt bewerten. Und wenn man sie über eine Tokenisierung bewertet hat, dann kann man sie eben auch ausplündern, abzocken. Und hier entsteht etwas Brandgefährliches. Hier entsteht etwas, was man in keinster Weise dulden sollte. Und machen wir uns nichts vor, diese sogenannten Tokens, das sind alles auf Blockchain-basierte Systeme, die sind in keinsten Fall sicher, sondern es ist lediglich eine Frage der Rechenkapazität und die nimmt, wie wir jetzt alle sehen, jeden Tag massiv zu. Kann sie beliebig dann eben auch geknackt und damit eben auch verändert werden. Wir sehen heute schon, dass permanent neue Chip-Technologien auf den Markt kommen, ein Wettlauf mit neuen Chips ist, um eben auch diese künstliche Intelligenz-Wettkampf, der bis jetzt ja noch keine Gewinne großartig bringt, sondern im Moment erst nur ein Investment ist und trotzdem absurde Bewertungen schon aufzeigt, dass man hier Rechenkapazitäten hat, die mit Sicherheit in der Lage sind, diese Blockchains zu knacken und damit auch zu verändern. Und damit kann ich dann auf einmal, heute ist sozusagen ein Grundstück bei uns in Deutschland zumindest in ein Grundbuch eingetragen. Das heißt, das ist was war früher zumindest ein geschriebenes Buch, heute ist es zwar elektronisch, aber ein geschriebenes Buch. Und nur wer da drin stand, war Eigentümer. Wenn zukünftig irgendwelche Tokens in der Welt hin und her gereicht sind und keiner weiß das, wem dieses Grundstück jetzt gehört, weil eben nur noch die Tokens dahinterlegt sind, dann ist da gar keine Sicherheit mehr, also null Sicherheit mehr. Und dann können eben auch diese Finanzkraken wie BlackRock und so weiter, die Kredit aus dem Nichts schöpfen können, also die Geld aus dem Nichts schöpfen können, dann können die sich eben sämtliche Sachwerte der Welt da zusammenklauen, ohne dass es großartig auffällt. Und das ist möglicherweise auch eins der Interessen.
Die Renditen für Staatsanleihen sind zuletzt wieder deutlich gestiegen. Für viele Staaten wird die Finanzierung dadurch zunehmend schwieriger. Ist das bereits ein Warnsignal für eine größere Schuldenkrise?
Ja, das ist nicht nur ein Warnsignal, sondern die Schuldenkrise hat begonnen. Wir haben ja seit Jahren, dass die USA ihre Schulden weitgehend selber aufkauft, also monetarisiert. Sie kann nur jetzt die Zinsen nicht mehr mit allen Marktinterventionen, kann sie die Zinsen jetzt nur noch nicht mehr richtig im Griff halten. Das ist ihr Problem. Und das bedeutet, dass der gigantische Schuldenberg weltweit, ich glaube, es sind etwa 1.000 Billionen, also 1.000 Milli 1 Million Milliarden Dollar Gegenwert, dass der eben ins Rutschen gekommen ist, dass wir kurz davor stehen, eben die größte Geldvernichtung der gesamten Geschichte zu erleben. Und das ist gerade jetzt passiert. Und das, was im Golf passiert und das, was in der Ukraine passiert, wo eben die USA als Geldgeber praktisch dahinter stehen, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn das Kollateral, also wenn die Sicherheiten für die Darlehen, die die amerikanischen Banken und sowas ausgegeben hat, in der Golfregion, in der Ukraine oder sowas wegfallen, wenn die Kredite wegfallen, dann kommt eben noch sehr viel mehr ins Rutschen. Und es könnte schon sein, dass das ganze Ding schon in Japan so viel Schaden angerichtet hat, dass der Rest jetzt eigentlich eine Folge ist, der gar nicht mehr aufzuhalten ist. Denn machen wir uns nichts vor, mit den etwa 1 Billion Euro Steuern, die die Bundesregierung und die Länder pro Jahr den deutschen Bürgern aus der Tasche ziehen, also dort ausplündern, da kommt man bei diesen gigantischen Größenordnungen, die Schuldenblase dort jetzt ausmacht, kommt man nicht weit. Das ist illusorisch. Und die Folge ist, dass die Gläubiger mehr Zinsen haben wollen und dass wir schnell in eine explodierende Schuldenspirale reinkommen, wie wir sie vielleicht in den 1970er Jahren schon einmal gesehen hat, als der Ölpreis ebenfalls sehr hoch geschnellt ist. Und der Ölpreis ist dann heute gerechnet sehr, sehr günstig noch.
Ich möchte jetzt abschließend noch über die Edelmetalle sprechen, denn Gold und Silber reagieren ja bislang vergleichsweise verhalten auf diese weltweiten Krisen. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung am Edelmetallmarkt ein?
Nun, wir können leider weder beim Öl noch bei den Aktien noch beim Gold können wir die sogenannten Preise, die bei den Börsen dort aufkommen, irgendwie als Marktpreis betrachten, sondern sie sind meines Erachtens weitgehend frisiert, manipuliert, durch Markteingriffe zustande gekommen. Wir haben eine stabile Nachfrage nach Gold und Silber. Sie ist so groß, dass also die Lieferanten gar nicht liefern können. Wir haben also massive Shortages. Wir haben das Gleiche jetzt wohl auch im Öl. Nur bei den Aktien haben wir es nicht, weil diese Dinger beliebig vermehrt werden können. Bedeutet aber, dass der Preis, der zurzeit über die Ticker geht, bei Gold und auch bei Öl kein reeller Preis sind, kein Marktpreis sind, keine Signalwirkung haben, sondern sie müssten eigentlich um ein Vielfaches höher sein. Und das kommt auch. Gold setzt sich immer durch, weil Gold knapp bleibt. Bei Öl hat man immer so ein bisschen, dass eben das auch konjunkturabhängig ist, dieser Rohstoff. Sodass also, wenn die Konjunktur eben jetzt geschreddert wird von den Verantwortlichen oder Verantwortungslosen, ist eigentlich der bessere Ausdruck in Politik, dann sinkt natürlich auch die Nachfrage und dann kann man eben auch mit einem Preis wieder zu einem irgendwie Ausgleich kommen. Aber bei Gold ist es und Silber ist es definitiv so, dass das die einzigen verlässlichen Sicherheitsanker sind, mit denen man sich vor diesem Wahnsinn, der von der Finanzindustrie betrieben wird, in Kooperation mit den Verantwortungslosen in Politik, dass man sich davor retten kann.
Herr Dr. Hamer, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.